Die Zeit ist ernst. Halt deine Augen wach und merke täglich auf, dass dich der Feind nicht müd und schläfrig macht, nicht hemme deinen Lauf. Er ist zur Zeit so sehr geschäftig, die Irrtumsgeister sind so kräftig, die Zeit ist ernst. Die Zeit ist ernst, vertiefe dich ins Wort, hör, was die Schrift dich lehrt, sonst reißen dich die Irrtumsgeister fort, die viele schon betört. Wer jetzt nicht in der Schrift gegründet, gar bald nicht mehr zurecht sich findet, die Zeit ist ernst. Das sind gute Worte, die ich vor einiger Zeit fand. Die Zeit ist ernst, es gilt, in der Schrift gegründet zu sein und nicht betört zu werden von Menschenwort. Wir wollen in diesen Tagen Hilfe bekommen aus Gottes Wort in der Begegnung oder für die Begegnung mit Irrlehre. Dabei ist es natürlich die Frage, was ist Irrlehre? Aber darauf wollen wir heute etwas näher eingehen. Gestern begann ich mit einigen einleitenden Bemerkungen. Meine Einleitungen sind normalerweise etwas länger und ich komme selten oder oft nicht vom Fleck von der Einleitung in die Hauptsache. Gestern Abend hielten wir fest, erstens, unterschiedliche Auffassungen in Lehrfragen sind eine zu bedauernde Realität. Leider sind wir uns Christen nicht in allen Dingen einig. Unterschiedliche Auffassungen treten aus verschiedenen Gründen auf, hatten wir dann gesagt. Sie kommen oft von Satan, aber sie brauchen nicht von Satan zu kommen. Sie kommen schon dadurch, dass wir verschiedene Auffassungen oder Gedanken bekommen als Christen in der Begegnung mit dem Wort Gottes, miteinander, mit dem Leben, mit der Welt. Bevor wir nun über die Auseinandersetzung mit falscher Lehre sprechen, wird es noch wichtig sein, zwischen den Arten von abweichenden Lehrfragen zu unterscheiden. Es gibt in der Bibel Zentralfragen, an denen man nicht vorbeikommt, und es hat Randfragen, bei denen man nicht richten soll, so sagt der Apostel, denn diese Fragen sind eigentlich nicht heilsentscheidend. Nach Römer 14 gibt es Dinge, bei denen man ohne schwerwiegende Folgen verschiedener Meinung sein darf. Glaubt man aber nicht, zum Beispiel, wie Johannes sagt, dass Jesus im Fleisch kommt, so ist man kein Christ. Dazu gehört die Jungfrauengeburt, dazu gehört die leibliche Auferstehung unseres Herrn. Wer so etwas nicht glaubt, der darf nicht als Christ gelten. Wer da anderer Meinung ist, nun, da wird's dann entscheidend. Aber es gibt Randfragen. Wir haben also im Blick auf die Konsequenzen für die Gemeinschaft der Gläubigen zu unterscheiden zwischen Randfragen und Zentralfragen. Doch ist das nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick zu scheinen mag. Wann ist dann eine Lehrfrage nur eine Randfrage? Diese Frage ist schon oft gestellt worden. Es wird dann recht lustig, wenn man unterscheiden will zwischen Randfragen und zentralen Fragen. Ja, dann fragt man, ist diese Frage bei Ihnen eine Randfrage, bei mir ist sie zentral. Und schon ist man in der Diskussion, nicht wahr? Das zeigt auf, dass es etwas Zeit braucht, um diese Frage schon zu klären. Wann ist eine Randfrage oder irgendeine Frage, eine Randfrage oder eine Zentralfrage? Wo das nun nötig wird, wo wir uns nicht einmal darüber einig sind, ob die Frage entscheidend, heilswichtig ist oder nicht, wo es also nötig wird, das zu klären, haben wir dann eine dritte Art von Lehrmeinung, nämlich die Unentschiedene. Wir müssen also drei Kategorien von Fragen unterscheiden. Randfragen, Zentralfragen und solche, bei denen wir noch nicht entschieden haben, wie wichtig sie sind. Auch darüber müssen wir noch eine Zeit sprechen. Also das sind grundsätzlich einmal drei Unterscheidungen von Fragen, über die wir uns uneinig sein können. Zudem aber möchte ich etwas sagen zum Begriff Sekte im Besonderen. Bei den zentralen Fragen bedarf die Sekte noch einer speziellen Besprechung. Es sind in der Geschichte verschiedene Versuche unternommen worden, diesem Wort Sekte eine Begriffsbestimmung zu geben. Und ich möchte einige nennen. Zum Beispiel hat es da den sogenannten politischen Versuch. Was hat Sekte mit Politik zu tun? Nun, oft sehr viel. Eigenartig ist eigentlich, zum Teil eigenartig, zum anderen vielleicht nicht so überraschend, aber unsere Bundesregierung in diesem Land hat sich in diese Frage sehr stark eingemischt und man hofft, dass sie nicht zum Ziel kommt mit ihren Absichten, denn dann könnte es schwierig werden, auch für Freikirchen und Gemeinschaften. Also es sind hier Dinge am Werk, die nicht ganz geheuer sind, uns nicht ganz geheuer sind. Die Politik hat einiges zu sagen, manchmal über Religion, obwohl das in unserem Land nicht so tragisch ist, weil hier sehr viel Religionsfreiheit vorhanden ist, Gott sei Dank. Aber das war nicht immer so. Manche Regierungen in der Vergangenheit und manche Regierungen immer noch bestimmen, was rechte Religion ist und was nicht. Zum Beispiel ist es in Rumänien oder in Moldawien? Ich denke, es ist in Moldawien, der neuen Republik, die sich selbstständig machte von der früheren Sowjetunion. Da muss ein Soldat, der ins Heer eintritt, doppelt schwören auf Treue zum Land und auf Treue zur Kirche, zur orthodoxen Kirche. Also, da wird es schwierig, wenn die Politik bestimmen will, was richtig ist und was nicht zu glauben ist. Wir haben einige Länder, zum Beispiel in Indonesien, glaube ich, sind es 4 Religionen, die zugelassen sind. Und da muss man sich da einordnen, wenn man dort tätig sein will. Der politische Versuch, eine Sekte zu definieren, könnte so lauten. Die Politik würde dann sagen, die Regierung, eine Sekte sei eine religiöse Gemeinschaft, die vom Staat verboten sei, beziehungsweise nicht anerkannt werde. In der Schweiz, wo meine Frau und ich wohnen, wirkt dieser Gedanke bis heute nach. Nur gewisse Glaubensrichtungen genießen eine privilegierte Stellung. Andere sind geduldet, wie zum Beispiel die Freikirche. Dann gibt es den kirchlichen Versuch, eine Sekte oder den Begriff zu definieren. Aber dieser Versuch ist dem politischen sehr ähnlich. Das heißt, eine Sekte wäre dort eine Religionsgemeinschaft oder eine Glaubensgemeinschaft, die von der Kirche nicht anerkannt würde, die von der Kirche als solche gestempelt würde. Eine abweichende, organisierte Gruppe, die nichts mit der Kirche nicht halten wolle. Dann gibt es den sprachlichen Versuch, eine Sekte zu definieren. Man sagt da, das Wort Sekte käme von einem lateinischen Wort, das Abtrennung bedeute, und eine Sekte sei einfach eine Religionsgemeinschaft, die sich von der Hauptrichtung des Christentums im Lande abtrennen würde. Das wäre also eine Abtrennung. Nun, das scheint sehr logisch zu sein, aber das Wort Sekte kommt nun nicht von diesem lateinischen Wort. Ich will Sie nicht bemühen mit diesen Begriffen, sondern das Wort Sekte kommt von einem anderen lateinischen Wort, das Nachfolgen bedeutet. Und da sind wir näher an der Bedeutung des Wortes Sekte. Sekte hat etwas mit Nachfolgen zu tun. Dann gibt es noch einen vierten Versuch, der in der Geschichte unternommen wurde. Und das ist der sogenannte akzentsetzende Versuch. Das heißt, man will eine Sekte so definieren, das ist eine Glaubensgemeinschaft, die einseitig akzentuiert oder etwas betont. Also eine einseitige Betonung zu Ungunsten anderer Wahrheiten, die man auch vertreten müsse. Aber auch dieser Versuch ist ungenügend, wie eben auch die anderen genannten. Lassen Sie mich noch einen Versuch unternehmen. Es sind immer wieder Versuche unternommen und ich will heute Abend versuchen, uns hier weiterzuhelfen, wenn das möglich ist. Wenn man das Wort Sekte definieren will, eine Begriffsbestimmung vornehmen will, dann ist es notwendig, einiges an Grundsätzlichem zu erwägen. Zum Beispiel braucht es einen Maßstab. Was meint man in der Politik, wenn man sagt, das ist Sekte und das ist nicht? Wonach richtet man sich? Das, was den Männern, die gerade dann regieren, passt, so wie Sie sich das vorstellen, dann ist die Regierung, da sind die Männer, die gerade in der Regierung sind, dann sind die der Maßstab. Es braucht irgendeine Orientierung. Wenn eine Kirche sagt, das ist Sekte, dann ist sie der Maßstab geworden, dann bestimmt sie. Und so weiter. Welcher Akzent darf betont werden und welcher Akzent nicht? Ja. Welche Wahrheiten sind wichtig und welche sind nicht? Wer wird das bestimmen? Es bedarf also eines Maßstabes. Und wenn wir an Jesus Christus gläubig geworden sind und wir folgen ihm nach, dann wissen wir, wo der Maßstab liegt. Gott hat es sehr deutlich gemacht. Wir sollen uns nach seinem Wort richten. Das ist im Alten Testament gesagt, das ist im Neuen Testament gesagt. Wenn wir nicht nach dem Gesetz und den Propheten, nach dem Evangelium fragen, dann bleibt die Dunkelheit, sagt die Schrift. Zudem hilft es, wenn man sich einige verwandte Begriffe in der Schrift ansieht. Das heißt, wo liegen die Begriffe in der Bibel, die etwas mit Sekte, mit diesem Thema zu tun haben? Da ist die Rede von Spaltungen zum Beispiel, von Parteien, von Irrlehrern und so weiter. Was steht denn in diesen Texten? Zum Beispiel in 2. Petrus 2, Vers 1 steht geschrieben, Petrus sagt, es werden falsche Lehrer kommen, so wie zur alten Zeit es falsche Propheten gab. Das ist verheißen. Und wenn man in dieser Verbindung ein wenig weiterliest, dann merkt man, was abwegig ist und was nicht abwegig ist. In 1. Korinther 11 sagt Paulus, bei den Korinthern gibt es Spaltungen. Man braucht gar nicht bis zu Kapitel 11 zu warten, um zu wissen, wovon Paulus spricht. Schon gleich im ersten Kapitel hat er von Trennungen gesprochen, dass die zu monieren seien, dass die zu beklagen seien. Und da sind gewisse Namen, nach denen man sich ausrichtet. Der eine sagt, ich halte zu dem, der andere sagt, ich halte zu dem. Und schon hat man eine Spaltung. Das mag wohl gemeint sein, und dennoch gibt es Spaltungen. Und das sind Ansätze von Sekte. Oder Paulus spricht auch von Parteiungen oder einfach von Parteien. Wo steht das und was ist dann in dem Zusammenhang zu lesen? Das muss man eigentlich bedenken. Ich will heute Abend nicht auf alle möglichen Erklärungen eingehen. Ich möchte etwas Grundsätzliches sagen. Mit der Zeit merkt man, dass es dann noch mehr als nur den Maßstab der Schrift braucht, sondern wir müssen fragen nach dem Maßstab im Maßstab. Vielleicht ein kleines Beispiel als Illustration. Vor einigen Jahren, als ich an der FETA, der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie in Basel, unterrichtete, hatten wir etwa monatlich einen Gesprächskreis mit Studenten in unserem Haus. Am Sonntagabend, einmal im Monat etwa. Und da wurden dann verschiedene Themen besprochen. Themen, die man sonst in der Vorlesungszeit nicht so eingehend besprechen konnte. Man sah dies als etwas Zusätzliches an, und zwar in einer lockeren Atmosphäre. Meine Frau hat dann auch für Kuchen gesorgt und Getränk und so weiter. Und dann sind wir vielleicht so 3 Stunden zusammen gewesen, konnten ungezwungen miteinander sprechen, die Studenten mit dem Professor und der Professor mit den Studenten. Es war schön. Eine Frage, die einmal auftauchte, war, wenn man nicht glaubt, dass das Buch Jesaja von nur einem Mann geschrieben wurde, ist das heilsentscheidend? Vielleicht wissen einige gar nicht, wo das Problem dann liegt. Es ist nun so, dass die meisten von uns das vielleicht für selbstverständlich nehmen. Aber in der Geschichte der Betrachtung der Bücher der Heiligen Schrift, da ist man zu der Auffassung gekommen, dass das Buch Jesaja von 2 oder vielleicht sogar von 3 oder mehr Autoren geschrieben wurde. Bekanntlich, wer das Buch Jesaja kennt, der weiß wohl, dass das Buch sehr leicht in 2 Teile zerfällt. Übrigens, als kleiner Exkurs, das Buch Jesaja liegt etwa in der Mitte der Heiligen Schrift. Und so kann man sagen, in der Mitte der Bibel liegt eine Mini-Bibel. Sie hat so viele Hauptteile, wie die Bibel Hauptteile hat, nämlich 2. Sie hat so viele Kapitel, wie die Bibel Bücher hat, nämlich 66. Im ersten Teil hat es dieselbe Thematik wie im Alten Testament der Bibel. Und im zweiten Teil dieses Buches hat es ähnliche Thematik wie im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament. Das heißt, das Buch Jesaja scheint wie eine kleine Bibel zu sein in seiner Struktur. Also, man weiß, dass das Buch Jesaja also praktisch in 2 Teile von selbst zerfällt. Die Kapitel 1 bis 39 sind der erste Teil, sowie das Alte Testament 39 Bücher hat. Und der zweite Teil hat 27 Kapitel, ab Vers 40 hätten wir den zweiten Teil. Da ist gleich die Rede vom Messias, der dort angekündigt wird. Und tatsächlich wird in Verbindung mit Johannes dem Täufer dann aus Kapitel 40 zitiert, wo das Neue Testament gleichsam ansetzt. Jetzt geht's mit dem Messias los. Hat das nun ein anderer geschrieben ab Kapitel 40? Das ist ja so anders als der erste Teil. Unsere Studenten mussten sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und jetzt war die Frage, wie wichtig ist diese Frage denn? Es war uns bekannt, dass es gläubige Männer gab, die auch sonst sehr viel von der Schrift halten und als evangelikale Männer manchmal eingestuft werden. Die glauben an Jesus Christus, sind wiedergeborene Menschen, gelten als solche. Aber sie würden glauben, dass Jesaja von 2, vielleicht auch von mehr Autoren geschrieben war. Kann das, gibt es das, darf das so sein? Darf man einen Mann, der nicht zur Jesaja-Autorschaft im Ganzen gehört, darf man einen solchen als Christ anerkennen? Weil das doch irgendwie an der Heiligen Schrift rüttelt. So eine Frage zum Beispiel, ist das eine Randfrage oder ist das eine zentrale Frage? Mit zentral meinen wir tangiert, das heißt berührt es sein Christsein. Gilt er dann noch als Christ bei dieser Frage? Ist die so zentral, dass er nicht als Christ gelten könnte, wenn er nicht an einen Autor, nämlich Jesaja, glauben würde? Das ist eine Frage, das ist ein Beispiel davon. Wir brauchen einen Maßstab im Maßstab. Es genügt nicht zu fragen, ist es biblisch? Genau genommen ist es nicht biblisch, zu glauben, dass dieses Buch von mehr als einem geschrieben wurde. Das müsste man schon sagen. Nachdem man sehr viel über die Arbeit, die Frage gearbeitet hat, muss man schon zu dem Schluss kommen, es hat nur einen Autor. Aber dieses Problem wollen wir jetzt nicht weiter besprechen. Man merkt, es braucht noch etwas mehr, denn es gibt sehr viele Fragen, bei denen man unbiblisch denkt. Und man ist dennoch Christ, das merkt man. Ich reise sehr viel rum, auch in anderen Ländern, und komme mit verschiedenen Auffassungen in Berührung. Und manche von diesen Auffassungen halte ich für regelrecht unbiblisch. Aber ich kann diesen Leuten nicht notwendigerweise ihr Christsein absprechen. Ich habe auf sehr vielen Kanzeln gesprochen. auf sehr viel, sehr verschiedenen, wo sehr vieles schon vor mir gepredigt wurde, was etwas, das ich gar nicht predigen würde. Ich komme zu dem Schluss, dass wir erkennen müssen, was für ein Buch die Bibel denn eigentlich ist. Sie ist nicht nur eine Sammlung von Schriften, von denen wir sagen, sie sind von Gott eingehaucht oder gehaucht. Das heißt, sie stammen im Grunde von Gott, sind uns von Menschen dann weitergegeben. Gott hat Menschen gebraucht, um sie zu schreiben. Das heißt nicht, dass er alles diktiert hätte. Einiges hat er diktiert. Die 10 Gebote hat er diktiert, das ist klar. 2 Kapitel in Offenbarung und noch mehr ist zitiert. Reines Zitat, ja. Aber lange nicht alles. Das Wenigste ist diktiert. Das andere, dabei haben Menschen mitgedacht. Aber nach Petrus, in 2. Petrus 1, sind sie bewahrt geblieben vor Verirrungen. Und so dürfen wir, sagt Paulus, was geschrieben wurde, für Gottes Wort erachten. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann müssen wir darauf achten, dass Jesus Christus die Mitte ist. Jetzt möchte ich einige Stellen mit Ihnen lesen, um das zu zeigen. Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, Vers 43. Also entstand seinetwegen eine Spaltung unter dem Volk. Er hat gepredigt, er hat gesprochen. Und als er sprach, wurden die Menschen sich uneinig. Die Rede Jesu sorgt für Meinungsverschiedenheiten. Wenn Jesus spricht, ist die Menge sich nicht mehr unter sich einig. Die einen sind dieser Auffassung und die anderen sind der Auffassung. Im Griechischen, im Grundtext steht hier das Wort, das wir auch im Deutschen haben als Lehnwort, Schisma. Trennung, Spaltung. Jesus, stellen Sie sich vor, verursacht Spaltung. An ihm wird man sich uneinig. Kapitel 9, Vers 16. Kapitel 9, Vers 16. Da sagten etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Wieder, Jesus verursacht Spaltung mit seinen Aussagen. Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, Vers 5. Jetzt wird uns ein anderes Wort begegnen. Es standen aber etliche von der Partei der Pharisäer. Vielleicht steht in ihrer Bibel Sekte. Ja? Da hat man schon mit Sekte übersetzt. Und ich will das bald erklären, warum. Die gläubig geworden waren, auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Pharisäer waren also eine Partei. Das griechische Wort ist ein Wort, von dem wir unser deutsches Fremdwort Häresie haben. Eine Häresie war damals nicht genau das, was wir heute unter Häresie verstehen. Heute ist Häresie eine Irrlehre. Aber damals war eine Häresie eine Partei, eine Alternative. Und es hatte in Israel zur Zeit Jesu und zur Zeit des Paulus etwa 4 religiöse Parteien oder Parteien, zu denen Juden sich hielten. Sie waren nicht nur politischer Art, obwohl sie politische Bedeutung hatten. Es hatte wohl eine politische Partei, die Herodianer, wie religiös sie waren, weiß ich nicht. Es hat die Essener gehabt, die sind in der Bibel nicht erwähnt, die Herodianer sind erwähnt. Aber dann hat es noch 2 Parteien, die uns bekannter sind. Die Sadduzäer und die Pharisäer. Die Sadduzäer waren die Liberalen jener Zeit. Die glaubten nicht, dass die Heilige Schrift, das Alte Testament, das man damals als Heilige Schrift hatte, dass alles das einfach so Gottes Wort war. Sie glaubten, dass die ersten fünf Bücher, die fünf Bücher Mose, das war die eigentliche Bibel. Und die Pharisäer, das waren die sogenannten Fundamentalisten. Die glaubten an die Inspiration der Heiligen Schrift. Alle 39 Bücher, die zählten allerdings etwas anders, aber wir zählen 39. Das ganze Alte Testament war also wirklich Gottes Wort. Man war sich nicht immer einig über, wie das Wort auszulegen war, aufzufassen sei, aber sie waren die Konservativen. Also es gab verschiedene Parteien. Und jetzt konnte der Israelit wählen, zu welcher Partei er sich halten wollte. Er ließ sich dann informieren vielleicht, wurde von dem oder von der Partei oder der anderen beeindruckt und hielt sich vielleicht zu dieser Partei. Er wählte also gleichsam, wie man in der zur Zeit der Wahl wählt. Ich wähle SPD, der andere sagt, ich wähle CDU, FDP und so weiter. Man wählte, man hatte seine Optionen. Das war das Wort, für das wir als Häresie haben, aber damals war es einfach eine Partei. In Apostelgeschichte 24 treffen wir dieses Wort wieder an. Apostelgeschichte 24. Zunächst Vers 5. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden. Paulus steht zu Gericht und jetzt kommen die Ankläger. Die dürfen sich melden und sprechen und sie sagen, wir haben nämlich diesen Mann, den Paulus, als eine Pest befunden, als einen, der Zwietracht stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Partei der Nazarener. Jetzt gibt es eine fünfte Partei. Die sich zum Rabbi, zum Lehrer Jesus halten, von Nazareth. Und so heißen sie jetzt Nazarener, eine Partei. Und bald darf dann Paulus sprechen, darf sich selbst verteidigen. Unter anderem lesen wir in Vers 14. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Wege, den sie eine Partei nennen, dem Gott der Väter also diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Darin ist er Pharisäer geblieben. Er war Fundamentalist. Er glaubte, dass alles das richtig war. Aber er hatte die Partei gewechselt. Paulus sagt, Sie sagen es, ich spreche aber nicht so. Warum nicht? Das ist sehr interessant. Warum nicht? Warum sagt er, Sie nennen meinen Weg eine Partei? Weil es keine Partei war. Es war eine Richtung. Es war ein Weg, ein sehr genau beschriebener Weg. Aber nicht so eine Partei, wie die anderen Parteien waren. Es machte etwas aus, zu welcher Partei man in Israel gehörte. Aber die Konsequenzen waren viel, viel größer. Ob man sich zu Jesus von Nazareth hielt oder nicht. Da gebe ich einem Schaffner vor vielen Jahren in Nürnberg in der Straßenbahn ein Traktat. Und typisch für einen Schaffner sagt er, ja, man könnte öfter umsteigen. Ja. Er meinte, ich wolle, dass er religiös umsteige von einer Straßenbahn in die andere, von einer Richtung in die andere. Ja? Das war nicht meine Absicht. Die Sache mit Jesus ist keine Straßenbahn, eine Wahl von vielen, Nummer 6, Nummer 10, Nummer 11. Ja? Die Sache mit Jesus ist die einzige Wahrheit. Paulus sagt, ich glaube alles, was in der Bibel geschrieben steht, mit der ihr umgeht. Aber in dieser Bibel steht etwas geschrieben von einem Messias und der ist gekommen und der ist die Mitte und um ihn und seine Person geht es. denn an ihm entscheidet sich, ob ich Gott für wahrhaftig halte oder nicht. Jetzt gewinnt die Heilige Schrift eine neue Bedeutung um diese Person. Dieser Jesus hatte gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Hält man sich jetzt nicht zu Jesus, dann macht es schließlich nichts aus, zu welcher anderen Partei sie noch gehören, zu welcher anderen Religion. Dann sind sie verloren. Denn dann ist man bei der Lüge gelandet. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Und wenn man nicht bei Jesus ist, ist man beim Tod. Das sind harte Alternativen. Jetzt ist es nicht mehr eine Frage, ja, ich denke, ich wähle die Partei. Nein, so einfach ist es jetzt nicht mehr. Zwar wird das Wort weiterhin noch im Sinne von Partei gebraucht. Paulus tut das selbst im Korintherbrief, wenn von den Parteiungen in Korinth die Rede ist. Aber etwas hat begonnen, sich zu ändern. Und mit der Zeit gebrauchen Christen dieses Wort für jede Richtung, die von Jesus Christus als Mitte der Heiligen Schrift abweicht. Und jetzt spricht man von Sekte. Das heißt, eine Partei ist zur Sekte geworden und bestimmend war die Person von Jesus Christus. Jesus Christus sagt in Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Es geht um die Beziehung zwischen ihm und seinen Nachfolgern, den Jüngern. Und so wie der Weinstock für die Reben die Quelle des Lebens ist, so ist er für seine Jünger bestimmend, lebensbestimmend. Und wenn man nicht an ihm hangt, mit ihm verwachsen ist, dann ist man verloren. Dann ist man Kandidat des Feuers, heißt es da, der Vernichtung. Also es bedarf eines Maßstabes im Maßstab. Es geht um die Person Jesu. Da möchte ich noch eine Stelle lesen. 1. Johannes 1, Vers 3. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Johannes schreibt an Jünger Jesu. Jünger Jesu haben grundsätzlich Gemeinschaft mit anderen Christen. Sie sind alle ein Leib. Glieder an einem Leibe. Sie haben Gemeinschaft miteinander. Und jetzt sagt Johannes, solches schreibe ich euch, die ihr Brüder und Schwestern von mir seid, damit ihr Gemeinschaft habt. Was soll das? Man hat doch schon Gemeinschaft. Johannes kennt doch diese Leute und sie kennen ihn. Warum muss noch erst Gemeinschaft entstehen? Das schreiben wir euch, was wir gesehen und gehört haben. Was ist das? Vers 1 und 2, das ist die Person Jesu. Das heißt, wenn die Gemeinschaft aufrechterhalten bleiben will, wenn sie wirklich bestehen soll, dann muss immer wieder von Jesus gesprochen werden. An Jesus entsteht Gemeinschaft und an Jesus oder mit Jesus wird Gemeinschaft bewahrt. Nicht nur Wort Gottes im Allgemeinen. Paulus warnt davor, dass man mit der Bibel nicht verkehrt umgeht. Er kennt Leute in den Gemeinden, die predigen das Wort Gottes. Aber sie gebrauchen es in verkehrter Weise. Sie haben Interesse an Geschlechtsregistern und so weiter. Andere haben Interesse am Gesetz Moses und so weiter. Das ist so interessant, ja. Und da haben wir heute Menschen, die sind interessiert an prophetischen Weissagungen. Andere sind interessiert an der Geschichte Israels. Andere sind interessiert an wissenschaftlichen Angaben in der Bibel und so weiter. Das hat alles seinen Platz. Alles ist in der Bibel. Das darf alles einmal berücksichtigt werden zum Studium. Aber die Gefahr besteht, dass wir uns bei diesen Themen verlieren und dass sie zur Hauptsache werden. Und dass Jesus nicht mehr die Mitte ist und alles sich an ihm orientieren lässt in meinem Denken darüber. Dann wird's gefährlich. Nicht nur ist es biblisch, sondern ist es christlich. Nicht nur ist es christlich, sondern ist Christus wirklich die treibende Kraft? Jesus Christus weist darauf hin am Auferstehungstag, wenn er mit zwei Jüngern von ihm eine Strecke gemeinsamen Weges geht. Er sagt, die Schrift musste vom Messias sprechen, sie hat von mir gesprochen. Zunächst einmal hatten sie nicht gewusst, dass er der Messias war. Sie dachten, er sei irgendein Fremder, der nun mit ihnen eine Strecke gehen wolle und der sich gut auskannte in der Bibel. Aber dann dauert es nicht zu lange. Und dann wurden sie inne, dass dieser selbst der war, von dem die Bibel gesprochen hatte. Die Schrift spricht von Jesus Christus. Und Paulus, wenn er ins Alte Testament steigt, in seiner evangelistischen Verkündigung in den Synagogen, dann spricht er von Christus. Dann spricht er von Jesus Christus. Und die Frage ist, wenn wir mit falscher Lehre zu tun haben, ob nicht nur sind wir biblisch, sondern ist Jesus Christus die Mitte unserer Betrachtung. Jesus Christus ist einzigartig. Er passt in keinen Pluralismus von Parteien oder Religionen hinein. Wer nicht ganz ihn meint, ist ein Heretiker. Johannes zeigt das in seinem ersten Brief, dass auch unter den Nachfolgern Jesu Gemeinschaft nur dann möglich ist, wo man aus dem Wort Christi lebt. Das heißt, aus dem Wort so lebt, dass Christus das Leben wird. Aber da muss noch etwas anderes beachtet werden, wenn wir uns mit diesem Begriff Sekte befassen. Die Erfahrung zeigt, dass die Unwahrheit uns allzu oft und wohl meistens, wenn nicht immer, uns in einer Mischung mit der Wahrheit begegnet. Das Gift kommt in goldenen Löffeln. Es kommt nun auf die Mischung an. Lassen Sie mich lesen aus Philipper Kapitel 2, 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr frei von Tadel und, jetzt kommt das entscheidende Wort, frei von unlauterer Beimischung seid. Unlauterer Beimischung. Da hat man ja vor einigen Jahren von dem großen Skandal in Österreich gehört, ja, wo Frostschutzmittel im Wein entdeckt war. Ja. Nun, das war eine Beimischung. Es kann vorkommen, dass man Wasser in die Milch gießt, ja, damit die Milch weiterreicht. Man muss die Kontrolle kommen und feststellen, ob es sich noch um das Maß von Milch handelt, das man vorgeschrieben hatte. Es gibt also Beimischung. Und Paulus sagt, er will das Wort Gottes so predigen, dass es reines, klares Wasser ist. Reiner Wein, reine Milch, nicht Beimischung. Falsche Lehre kommt in einer Mischung. In einer Mischung mit Wahrheit. Und jetzt kommt es auf die Mischung an. Und diese Mischung kann zweierlei Art sein. Sie können sehr wenig Gift haben in sehr viel guter Flüssigkeit. Aber das Gift kann so stark sein, dass es tödlich ist. Dann können Sie aber auch schwaches Gift haben in einer Beimischung. Das kann vielleicht zur Hälfte sein. Es muss nicht so giftig sein wie das andere. Es ist auch so bei den Sekten und bei den Irrlehrern. Es kommt auf die Art der Irrlehre an und es kommt auf das Maß der Irrlehre an. Das muss man sich fragen. Auf die Kriterien will ich noch zu sprechen kommen. Aber das zeigt, wie schwierig es ist, mit diesem Thema fertig zu werden. Es ist nicht einfach, Sekte zu definieren. Lassen Sie mich aber jetzt aufgrund dessen, was wir gesagt haben, eine Formulierung versuchen. Im Groben ist eine Sekte sehr einfach zu erklären. Sekte ist organisierte falsche Lehre. Mehr als falsche Lehre, mehr als Häresie. Eine Sekte ist eine Organisation, bei der für uns eine falsche Lehre bestimmend ist, was wir für eine falsche Lehre erachten. Aber jetzt müssen wir weitergehen, um jetzt noch deutlicher zu werden oder mehr Licht zu haben. Ich möchte von formalen Sekten sprechen und dann von praktischen. Eine formale Sekte wäre eine Religionsgemeinschaft, die sich nicht zum Christentum zählen würde. Das ist eine Form. Wir haben etwa 3 Grundformen von Sekten. Eine Sekte könnte eine Religionsgemeinschaft sein, die sich nicht zum Christentum zählt. Das ist für uns dann eindeutig. Das nennen wir vielleicht nicht so oft eine Sekte, sondern eine falsche Religion oder eine andere Religion. Heute ruft man zur Toleranz diesen Religionen gegenüber auf. Eine zweite Sorte von Sekte wäre die christliche, das heißt eine religiöse Gemeinschaft, die sich zum Christentum zwar zählt, deren Glaubensbekenntnisse aber dermaßen von der Schrift abweichen, dass man nicht Gemeinschaft mit dessen Gliedern haben könnte. Man muss nämlich vor eine solche Gemeinschaft oder Kirche warnen. Es hat solche Kirchen, es hat solche Glaubensrichtungen, deren gedruckte, veröffentlichte Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse, dermaßen von der Schrift abweichen, dass man sagen muss, wer das noch glaubt, der kann für mich nicht als Christ gelten. Hier fehlt die biblische Grundlage überhaupt. Also, das wäre die deutlichere Sekte, wo wir es mit christlichem Gedankengut hätten. Das heißt, manches, das in der Bibel steht, würde dort vertreten werden. Aber die Glaubensrichtung wäre doch grundverschieden. Dann hat es eine andere Sekte, eine Glaubensgemeinschaft, deren Glieder im Allgemeinen als Christen anzuerkennen wären. Die Glaubensbekenntnisse sind nicht so gravierend, dass man die Glieder nicht als Christen anerkennen könnte. Zum Beispiel die norwegischen Brüder, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Da wird das Evangelium schon gepredigt. Und man darf annehmen, dass viele, die dazu gehören, wenn nicht alle, wiedergeborene Christen sind. Ich habe solche getroffen, mit ihnen Gemeinschaft gehabt, aber auch diskutiert, und zwar heftig, wegen ihrer Irrlehre. Denn es handelt sich um eine Sekte. Das heißt, trotz der Wahrheit, die sie vertreten, zentralen Wahrheit, gibt es einige Glaubenssätze, die so gravierend sind, dass die Gemeinschaft mit diesen Leuten wirklich gehemmt ist, gestört ist und es sehr schwierig ist, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Sie ziehen sich von uns zurück. Manchmal muss man sich von denen zurückziehen. Also, das sind verschiedene Arten von organisierter, falscher Lehre. Es müssen noch einige Erklärungen hinzugefügt werden, damit wir das noch besser verstehen. Es gibt Sekten, die wenig Irrlehre haben. Doch was sie haben, ist entscheidend. Ich weiß nicht, ob Sie mit mir einverstanden sind, aber ich möchte in dieser Verbindung die Pfingstkirchen nennen. Die Pfingstkirchen vertreten im Allgemeinen ein biblisches Evangelium. Und die meisten von ihnen in den eigentlichen traditionellen Pfingstkirchen, viele von ihnen wenigstens, könnten als wiedergeborene Christen gelten. Ich habe sehr viel Gemeinschaft mit Pfingstern gehabt. Es gibt sehr verschiedene Arten von Kirchen. Es gibt solche, ich meine jetzt Pfingstkirchen. Es gibt solche Pfingster, die glauben nicht an die Dreieinigkeit. Die glauben, dass Gott sich offenbart hat in drei Phasen, Zeitphasen, einmal als Vater, einmal als Sohn, heute als Heiliger Geist. Aber es gäbe nur eine Person, nicht eine Dreieinigkeit. Das ist natürlich sehr schwerwiegend. Aber normalerweise glauben Pfingstler an die Dreieinigkeit. Und sie glauben, dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde und für uns am Kreuz starb, für unsere Sünde. Unter ihnen feine Christen getroffen. Aber sie haben eine Lehre, die ist so gravierend, dass es schwer wird, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Besonders mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich gravierend. Und im Grunde ist diese Lehre gravierender, als sie denken und als manche Christen denken. Denn es handelt sich im Grunde um Christus und. Denn es bedarf einer zweiten Erfahrung, um dort der ideale Christ zu sein. Christus angenommen zu haben, genügt nicht. Wollte man sie darauf hinweisen, dass man und sagen, sie glauben an Jesus und, würden sie das verneinen? Nein, sagen sie, Jesus genügt. Ich bin aber jetzt verpflichtet, ihnen zu zeigen, dass es dennoch Jesus und ist. Ich muss nämlich informieren und sagen von der Schrift her, wie schwierig das ist, wie schwerwiegend es ist, dass sie eine zweite Erfahrung verlangen. Denn wenn man glaubt, dass man bei der Bekehrung Jesus aufgenommen hat, dann sagt Paulus, sagt auch Petrus, habe ich alles, was ich brauche für diese Strecke. Zwischen jetzt und Himmel. Ich habe alles, was ich brauche. Denn in Jesus Christus ist die ganze Fülle und ich bin in ihm vollständig. Jetzt kommt aber der Pfingstler und sagt, das genügt nicht. Jesus nur aufgenommen zu haben, genügt nicht. Du musst noch eine andere Erfahrung haben. Und einige würden sagen, du bekommst den Heiligen Geist. Andere würden sagen, du hast den Heiligen Geist, aber du musst getauft werden. Andere sagen, du musst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Ausdrucksweise ist verschieden, aber die Notwendigkeit ist durch die Bank da. Und dann sage ich ihm also, sie sagen doch, das genügt nicht, dass ich Jesus angenommen habe. Es bedarf noch mehr, nicht wahr? Dann muss ich noch einmal sagen, Jesus genügt, in ihm habe ich wirklich alles, in Jesus Christus. Das ist ein Beispiel von einer Richtung, die zwar wenig Irrlehre hat, sehr viel gute Lehre, aber diese eine Lehre ist sehr entscheidend für die Rechtfertigungslehre. Das haben die Väter und Glaubensväter erkannt um die Jahrhundertwende. Zweitens, es gibt möglicherweise in vielen Glaubensgemeinschaften, die Irrlehre vertreten, echte Gläubige. Gläubige, die nicht alles glauben, was bei ihnen gelehrt wird. Und obwohl die Glaubensbekenntnisse der römisch-katholischen Kirche Irrlehre darstellen, nicht, dass sie nur das glauben würden, denn sie glauben auch Biblisches. Sie glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, von der Jungfrau Maria geboren wurde, am Kreuz starb für unsere Sünde und so weiter. Aber daneben stellen sie wieder andere Lehren auf, die direkt gegen biblische Wahrheiten sind. Das wurde auf dem Tridentinischen Konzil klar, so, wo man sich direkt gegen die Auffassungen der Reformatoren richtete. Da wurde direkt gekämpft gegen die Wahrheiten, die in der Reformationszeit auf den Leuchter gestellt wurden. Allein die Schrift, allein durch Gnade und allein durch Glauben. Und diese drei Pfeiler, die grundsätzlich wichtig sind, die wurden angegriffen. Und das heißt, dass hier gegen biblisches Evangelium angegangen wird. Das ist Irrlehre. Da muss man dann von Sekte sprechen, obwohl das heute nicht gut klingt. Man ist dann nicht dabei, wenn man das tut. Aber dennoch, und das wollte ich sagen, gibt es Leute in diesen Reihen, die nicht alles glauben, was dort gelehrt wird. Und manche wissen auch gar nicht, was dort alles gelehrt wird. Sie heißen römisch-katholisch, sie sind dort aufgewachsen. Ich habe einen lieben jüdischen Bruder kennengelernt, der zum Glauben an Jesus kam. Sehr gelehrter Jude, ein Professor. Wo er zum Glauben kam, da war das Christentum vertreten durch die römische Kirche. So trat er dieser bei, weil er zum Christentum beitreten wollte. Er selbst ist aber bibelgläubiger Christ. Ich habe andere kennengelernt, die römisch-katholisch waren, aber echte Christen waren. Ich musste wenigstens das zugeben. Aber dann sind sie nicht Gläubige an alle Thesen oder Glaubensbekenntnisse, die in ihrer Kirche gelehrt werden. Sie sind dann nicht gute Vertreter dieser Glaubensgemeinschaft. So gibt es auch unter anderen Glaubensgemeinschaften, selbst bei Jehovas Zeugen, echte Gläubige, die aber dann nicht mehr gute Jehovas Zeugen sind und wohl dann auch nicht lange bei ihnen bleiben werden. Ja? Denn da ist die Gemeinschaft so eng, dass sie dann bald isoliert werden. Aber in der Zeit, wo sie suchend sind und gefunden haben, kann es sein, dass sie noch eine Strecke Jehovas Zeugen sind, aber schon echte wiedergeborene Christen sind. Bei den Mormonen dürfte das schwieriger sein. Da haben wir schon fast eine andere Religion, obwohl da etwas Christliches dabei ist. Also auch das müssen wir wissen. Trotz dessen, dass eine Religionsgemeinschaft eine Sekte ist, kann es sein, dass dort gläubige Menschen dabei sind. Aber wir hoffen, dass sie diese Kreise verlassen werden und dann echte Gemeinschaft bekommen. Es gibt auch die praktische Sekte, eine Benennung, deren Bekenntnisse als biblisch anzusehen sind, dessen Leitung aber Irrlehre in ihren Reihen duldet. Das ist ein Phänomen, das uns heute begegnet. Wir haben heute Kirchen, Freikirchen, die traditionell gute Glaubensbekenntnisse hatte und immer noch hat. Haben. Aber es wird große, starke Irrlehre in ihren Reihen geduldet. Und so werden sie zu praktischen Sekten, obwohl sie nicht formale Sekten sind, weil die Lehren nicht unbiblisch sind. Aber in diesen Kreisen wird Unbiblisches gelehrt. Nun, somit wäre ich zum Ende meiner Einleitung gekommen. Und ich merke, jetzt ist meine Zeit für heute Abend schon wieder vorbei. Vielleicht komme ich morgen Abend dann, so der Herr will, zu der eigentlichen Auseinandersetzung. Das heißt, wie setzen wir uns auseinander mit der Frage der falschen Lehre? Wenn zum Beispiel, wie fängt das an? Das ist dann die Frage, nicht wahr? Das fängt mit einer Meinung an, die irgendjemand vertritt, die anders ist als die, die man bisher gehabt hat. Nehmen wir einmal an, die Gemeinschaft, die hier sich zusammenfindet, in diesem Haus, ist sich einer Meinung gewesen in Bezug auf gewisse Fragen. Und jetzt kommt einer, der ist irgendwo auf einer Tagung gewesen oder Konferenz oder hat auf einer Freizeit und kommt zurück und sagt, du, ich habe eine Entdeckung gemacht. Das ist, und er erzählt von einer Lehrmeinung, die jetzt neu ist. Was macht man jetzt? Genau. Nicht zuerst Irrlehre sagen, denn ich bin ja auch noch unterwegs. Es kann sein, dass ich hier zu lernen habe. Es kann sein, dass ich etwas Zusätzliches lernen muss. Es kann sein, dass da einiges an bisherigem korrigiert werden muss, zurechtgerückt werden muss. Es kann sein, dass ich bis jetzt Irrlehre vertrat, nicht wahr? Und dass dies die wahre Lehre ist, deshalb muss geprüft werden. Darauf wollen wir morgen Abend, so der Herr will, eingehen. Aber morgen Nachmittag soll dann eine kleine Übungszeit sein, ob klein oder groß. Das können dann die Teilnehmer zum Teil bestimmen, mitbestimmen. Es sind einige Fragen übergeben worden, zu denen ich Stellung nehmen soll. Und Sie bekommen Gelegenheit, zusätzlich Fragen zu stellen, wenn Sie sie schriftlich formulieren wollen, schon heute Abend und mir überreichen wollen, oder Bruder Küch oder Dämmer, tun Sie das. Dann kann man die noch überdenken bis morgen Nachmittag. Das ist dann eine Hilfe. Ansonsten dürfen Sie auch morgen Nachmittag frei heraus Fragen stellen. Es entstehen vielleicht auch Fragen, nachdem ich fertig bin, ja, mit den Antworten. Ich hoffe, dass ich knapp genug antworten kann, sodass dann Raum zu solchen akustischen Fragen ist. Jetzt wollen wir zusammen beten. Wir stehen dazu auf.